Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema Neurodiversität und digitale Barrierefreiheit. Generell die Frage, was ist Neurodiversität? Wie bei solchen Themen ist die Definition ein wenig schwammig. Also im Prinzip ist es ja so, wenn wir nach dem Konstruktivismus gehen, das ist eine Theorie aus den Sozialwissenschaften unter anderem, wenn wir auch nach dem Konstruktivismus gehen, ist die Wahrnehmung der Welt immer subjektiv. Das heißt, die Welt wird nicht so wahrgenommen, wie sie ist, sondern sie wird von unserem Gehirn sozusagen erzeugt, konstruiert, deswegen auch Konstruktivismus. Und es gibt verschiedene Spielarten, ich will da nicht näher drauf eingehen, aber eine ganz witzige Spielart ist der radikale Konstruktivismus. Der sagt im Prinzip, jede Person nimmt die Welt für sich genommen alleine wahr sozusagen und konstruiert für sich alleine die Welt. Und dadurch, dass wir Konventionen getroffen haben, sind wir in der Lage, uns trotzdem über die Welt zu unterhalten. Also wir haben sozusagen definiert, was ist grün, was ist rot, was ist links, was ist rechts und so weiter. Und dadurch sind wir in der Lage, uns über die Sprache, über die Welt zu verständigen, obwohl wir alles unterschiedlich wahrnehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Neurodiversität geht ja im Prinzip auch in die gleiche Richtung. Sie sagt, dass die Welt unterschiedlich wahrgenommen wird. Und insofern wäre so etwas wie eine Person, die die Dinge anders wahrnimmt, zum Beispiel jemand, der Autismus hat, nicht behindert, sondern hätte einfach eine eigene, andere Wahrnehmungsform der Welt. Und da spricht man auch von neurodivers oder neurotypisch. Also neurotypisch wäre so, wie die Mehrheit der Menschen die Welt wahrnimmt. Und neurodivers wäre eine andere Form der Wahrnehmung. Das heißt, relativ schwammig. Ich habe auch tatsächlich keine klare Abgrenzung gefunden. Deswegen würde ich mich tatsächlich auch darauf committen, zu sagen, okay, jemand, der eine Lernstörung hat, eine Lernbehinderung oder halt verschiedene Formen der Wahrnehmung wie Autismus, Asperger, das sind typischerweise neurodiverse Personen. Epilepsie würde nicht darunter fallen, weil EpileptikerInnen die Welt ja nicht anders wahrnehmen, sondern anders auf bestimmte Reizformen reagieren. Wenn sie in Anführungszeichen nur Epilepsie haben und keine weitere Behinderung. Weil die Erscheinungsformen so unterschiedlich sind, ist es auch ganz schwierig zu sagen, was kann man für diese Gruppe tun, um die Dinge Barrierefreiheit zu gestalten. Man muss sagen, leider ist es ja so, dass das Thema Barrierefreiheit sich auf Körperbehinderungen und Sinnesbehinderungen spezialisiert hat oder ausgerichtet hat. Wenn man sich die BCAG anguckt, da ist dann ganz peinlich zum Thema Neurodiversität enthalten oder irgendwas, was spezifisch auf diese Gruppe eingeht. Natürlich gibt es ein paar Anforderungen, wo man sagen würde, ja, das ist typisch für wichtig für neurodiverse Gruppen. Es gibt auch Empfehlungen zu dem Thema. Und es gibt natürlich auch den Begriff der kognitiven Behinderung, den ich lieber verwende tatsächlich, weil das kognitiv bezieht sich tatsächlich auf den gesamten Wahrnehmungsbereich und Verstehenbereich, also Kognition im Sinne von ich nehme Informationen wahr, ich verarbeite Informationen, ich speichere Informationen. Das ist der etwas breitere Begriff. Und da würde ich zum Beispiel auch Personen mit Lernstörungen, also mit Dyslexie zum Beispiel, einordnen. Während neurodivers, wie gesagt, das hat was damit zu tun, dass man die Welt unterschiedlich wahrnimmt. Während kognitive Behinderung etwas damit zu tun hat, dass Informationen unterschiedlich aufgenommen oder verarbeitet werden, aber die Wahrnehmung ja jetzt nicht von der neurotypischen Wahrnehmung abweicht. Aber das sind rein akademische Diskussionen, die vielleicht auch für die Zielgruppe nicht wirklich interessant sind. Schauen wir uns mal ein paar mögliche Maßnahmen an, um dieser Gruppe zu helfen. Das ist nicht erschöpfend, wie gesagt, und dadurch, dass der Begriff nicht fest definiert ist und auch, wie gesagt, es da relativ wenig harte Richtlinien gibt, ist es ganz schwierig, hier wirklich klare und eindeutige Richtlinien zu definieren. Ein wichtiges Thema ist die klare und konsistente Gestaltung von grafischen Benutzeroberflächen. Das heißt zum Beispiel, dass die Navigation möglichst intuitiv, also erwartungskonform gestaltet ist. Das heißt, wenn ich irgendwo draufklicke, dann sollte jetzt nichts Überraschendes passieren, wie dass ich auf einer ganz anderen Website lande. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war die Uni Köln oder die Hochschule Köln, also die TH Köln. Die hatten mal Websites, wo jede Unterseite irgendwie anders war, was die Navigation anging. Also manche Seiten hatten eine Navigation auf der linken Seite, manche hatten keine sekundäre Navigation, ganz strange. Das ist mittlerweile, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, die haben das mittlerweile behoben. Aber so etwas wäre ein typisches Beispiel. Auch die gesamte Gestaltung sollte möglichst intuitiv und möglichst einfach sein. Das heißt, einerseits zu versuchen, möglichst klare Abgrenzungen zum Beispiel zwischen den einzelnen Bereichen zu haben, aber zum Beispiel nicht zu stark mit grellen Farben zu arbeiten. Ich war gestern auf der IKEA-Seite und bin echt schockiert gewesen. Ich wusste gar nicht, dass Gelb und Blau die Hausfarben von IKEA sind. Keine Ahnung, habe da nie drauf geachtet. Aber gerade dieses Gelbe und das Blaue, beides hat mir nicht gefallen. Und gerade das Gelb ist sehr anstrengend für mich, obwohl ich jetzt keine, oder ich würde mich da jetzt nicht als neurodivers einordnen. Das nächste Thema sind flexible Darstellungsmöglichkeiten. Das heißt, dass Designs an verschiedene Anforderungen angepasst werden können. Das ist tatsächlich nicht in der WCAG geregelt, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht ein Dreifach-A-Kriterium, das weiß ich gerade nicht im Kopf, aber zumindest unter A und Doppel-A gibt es ja keine wirklichen Anforderungen. Aber in der EU-Norm, in der EN301449, ist das tatsächlich eingeordnet bei dem Kriterium 11.7. Das sind benutzerdefinierte Einstellungen. Das heißt, so viel wie das benutzerdefinierte Einstellungen wie eigene Farbdefinitionen, eigene Schriftartdefinitionen und Schriftgrößendefinitionen oder eigene Designs sozusagen von der Website übernommen werden und nicht dazu führen, dass die Webseite eingeschränkt oder gar nicht mehr dargestellt werden kann. Ein weiteres Thema sind alternative Navigationsmechanismen. Das heißt, dass man nicht nur die klassische Navigation hat, sondern typischerweise auch eine Suchfunktion innerhalb der Website oder eine Sitemap. Und das Thema sprachliche Verständlichkeit, auch ein ganz wichtiges Thema, was leider vernachlässigt wird. Also in der WCAG kommt es gar nicht vor. Und ich meine auch in der EN gibt es kein Kriterium, das jetzt speziell auf das Thema Verständlichkeit eingeht. Keine Ahnung warum. Aber das ist natürlich trotzdem wichtig. Und da ist es ja das Coole, dass wir mittlerweile ganz gute Tools haben, wie ChatGPT und so weiter, die uns bei diesem Thema zumindest unterstützen können. Also dabei Texte verständlicher zu machen. Ein ganz wichtiges Thema ist auch aus meiner Sicht das Thema Reduzierung von von Sinnesreizen oder Reizüberflutung. Das heißt zum Beispiel Blinken und Flackern und solche Dinge reduzieren oder was heißt reduzieren? Eigentlich wenn sie vorhanden sind, dann ausschaltbar machen, also Videos, die von selber starten, Bildershows, die da durchlaufen. Wenn die vorhanden sind, dann sollte man sie durch die NutzerIn steuerbar machen. Das heißt, die Nutzerin sollte in der Lage sein, diese Dinge auszuschalten, also zu pausieren oder auszublenden. Und natürlich auch innerhalb von Videos sollte man darauf achten, dass da keine Blitzen und Flackern enthalten ist. Ein weiteres wichtiges Thema ist auch die Lesbarkeit möglichst gut zu gestalten. Das heißt, dass man Textabstände anpassen kann, dass man, ohne dass es kaputt geht, sozusagen das Layout, dass man möglichst von vornherein eine möglichst gut lesbare Schrift nimmt, die Schriftgröße ausreichend gut macht. Ich finde das immer süß, wenn die Leute sagen, ja, die Leute können jetzt die Schrift vergrößern, aber warum sollte man das tun? Also warum erwartet man von den NutzerInnen, dass sie sich immer die Texte größer ziehen und guckt nicht von vornherein, dass man eine halbwegs vernünftige Schriftgröße verwendet? Ein weiteres wichtiges Thema sind alternative Darstellungsmöglichkeiten und auch das Thema Textstrukturierung. Also Textstrukturierung heißt, dass man ja unterschiedliche Textformen verwendet, also zum Beispiel Aufzählungen, Überschriften, mehr Überschriften, als man bei gedruckten Texten verwenden würde. Natürlich nur, wenn sie Sinn machen und den Text vernünftig segmentieren. Auch Einrückungen, Zitatblöcke und so weiter, also unterschiedliche Textformen, natürlich immer nur, wenn sie Sinn machen, also nicht einfach nur kunterbunt die Texte unterschiedlich gestalten. Das ist tatsächlich kontraproduktiv, sondern wirklich den Text abwechslungsreicher gestalten, wenn es Sinn macht. Das erhöht einfach auch die Orientierung, wenn man längere Bildschirmtexte hat. Und das zweite Thema, wie gesagt, alternative Darstellungen. Das heißt auch mit Informationsgrafiken arbeiten, mit Piktogrammen, mit diesen ganzen Dingen, die es heutzutage gibt und natürlich auch mit Tabellen. Ein weiteres wichtiges Thema ist auch die Stressfaktoren, wenn ich das so nennen darf, rauszunehmen. Also gerade das Thema Dark Patterns zu vermeiden. Dark Patterns sind Gestaltungsmuster, die versuchen, die Nutzerin zu Stress auf sie auszuüben, damit sie eine bestimmte Aktion durchführt. Zum Beispiel, es sind nur noch 3 Produkte vorhanden und wenn du nicht innerhalb von 10 Minuten bestellst, dann wirst du es bereuen und solche Sachen. Oder halt auch Zeitbegrenzungen, die de facto unbegründet sind oder einfach viel zu kurz von vornherein angelegt sind, dass man die rausnimmt, um den Stress für die Nutzenden zu reduzieren. Genauso zu gucken, dass man ablenkende Faktoren vermeidet, also grelle Farben, Animationen, Werbung, diese ganzen Dinge, die wirklich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dadurch die Konzentrationsfähigkeit der Nutzenden einfach verringern. Last but not least würde ich auch empfehlen, oder das würde ich generell empfehlen, immer Feedback-Möglichkeiten anzubieten, also die Nutzenden einfach die Möglichkeit zu geben, schnell mal ein Feedback zu geben. Das muss nicht unbedingt auf Barrierefreiheit bezogen sein, sondern einfach auf die Nutzbarkeit, auf die User Experience mit der Website, weil das ganze Thema Neurodiversität ist, glaube ich, auch eher in Richtung User Experience als in Richtung digitale Barrierefreiheit. Und dann wirklich auch die Möglichkeit anzubieten und Feedback abzugeben. Man braucht da keine Angst zu haben. In der Regel wird das relativ wenig benutzt, weil die Leute, keine Zeit haben oder keine Lust oder was auch immer, das Feedback abzugeben. Aber in der Regel ist es aber trotzdem, wenn es kommt, ist es dann auch ganz wertvoll, das Feedback zu haben. Das Thema Neurodiversität ist, glaube ich, deshalb so schwierig, weil eigentlich ganz viele Leute von dem Thema betroffen sind, es aber trotzdem als Nischenthema behandelt wird. Also all die Dinge, die ich jetzt genannt habe, das sind ja wirklich Dinge, die allen NutzerInnen zugutekommen. Das Problem ist halt, dass wir wirklich furchtbar schlechte Design-Patterns haben. Aus irgendeinem Grund haben sich so schlechte Design-Patterns etabliert, obwohl wir seit 20 Jahren es besser wissen sollten. Also wenn ich sehe, wie viele schlecht gemachte Websites und grafische Benutzeroberflächen es gibt, jetzt rein aus der User-Experience-Perspektive, nicht aus Designgründen, Also, dass man keine vernünftigen Fehlermeldungen bekommt, wenn man ein Formular falsch ausfüllt zum Beispiel. Da gibt es ja schon Ewigkeiten entsprechende Design-Patterns, die sich auch tausendmal bewährt haben. Aber man hat den Eindruck, die Leute versuchen immer das Rad von Neuem zu erfinden. Und das sind alles Dinge, die neurodiversen Personen nutzen, aber auch allen anderen Nutzenden. Und insofern eigentlich zum Kanon des guten Handwerks gehören sollten. Und ja, Konzeption und Design sollten sich das einfach hinter die Ohren schreiben, sich da mit diesen Patterns, die es ja gibt, zu beschäftigen und versuchen, die umzusetzen. So, das war's für heute. Eine relativ kurze Version, Episode des Podcasts. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.